Hallo und herzlich willkommen zu Hops Genommen. In Hops Genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus, Demagogie und Rechtsextremismus. Uns geht es generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Schön, dass ihr also eingeschaltet habt. Legen wir los. Ihr habt es gemerkt, in den letzten zwei Wochen habe ich eine kleine Sendungspause eingelegt. Die Bundestagswahl war dazwischen und mittlerweile haben sich CDU, CSU und SPD auf ein Sondierungspapier geeinigt und befinden sich seit dieser Woche in Koalitionsverhandlungen. Ich habe von unzähligen Leuten von euch auf Instagram, YouTube und TikTok die Frage geschrieben bekommen, wie ich als Sozi zu den Punkten im Sondierungspapier stehe, insbesondere zum Migrationsteil. In der heutigen Folge wollen wir uns diesem Thema widmen. Wenn ihr mir schon etwas länger folgt, dann wisst ihr, dass ich auch als Mitglied die SPD kritisiere, insbesondere dann, wenn sie meines Erachtens ihre eigenen Grundwerte, Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität zu weit verlässt. In der Ampelregierung ist das leider nicht selten passiert. Insbesondere der schärfere Ton gegen Geflüchtete und die Forderung nach einer restriktiveren Migrations- und Asylpolitik trage ich politisch nicht mit und ich halte diesen Weg auch rein strategisch für einen Holzpfad. Wer rechte Politik will, der wählt das Original. Insbesondere die Sozialdemokratie aber verliert mit jeder restriktiveren Forderung mehr WählerInnen, insbesondere aus einem urbanen und bildungsnahen Milieu. Und deshalb hat mich offen gesagt auch nicht verwundert, dass die SPD mit 16,4 ihr schlechtestes Ergebnis ever bekommen hat. Auf Instagram habe ich dazu eine Analyse der für mich 5 zentralen Punkte gepostet. Schaut da gerne mal rein und folgt mir auch gerne hier. Ihr findet mich unter Hopstagram. So, aber kommen wir zurück zur sich anbahnenden Koalition zwischen Union und SPD unter der Führung des designierten Bundeskanzlers Friedrich Merz. Vor circa einer Woche ist das Sondierungspapier zwischen den Spitzen der beiden Parteien geeinigt worden. Das Sondierungspapier fokussiert die wichtigsten Themen, versucht im Vorfeld schon Konfliktthemen abzuräumen und bildet damit die Leitplanken für die fachlichen Koalitionsverhandlungen, die nun intensiv stattfinden werden. Zur Ausgangslage vor dem Sondierungspapier. Die SPD hätte einiges aus diesen Verhandlungen rausholen können und müssen. Schließlich war die Union auf sie angewiesen. Neben der schwarz-roten Koalition gibt es nämlich keine andere Möglichkeit für ein demokratisches Bündnis im Bundestag. Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, aber wer Kanzler werden will, wie Friedrich Merz, der muss sich halt die Mehrheiten suchen und sie eben auch finden. Insofern ist der Druck auf Seiten der Union und auf Seiten von Friedrich Merz hier prinzipiell höher. Man könnte also sagen, bei allen Widrigkeiten und einer objektiven Alternativlosigkeit zu anderen Regierungskonstellationen, die Verhandlungsposition der SPD ist nicht die schlechteste. Kurz vor der Veröffentlichung des Sondierungspapiers wurde von den Spitzen der Parteien eine Sensation verkündet. CDU, CSU und SPD wollen die Schuldenbremse für Verteidigungskosten öffnen, die Schuldenbremse auch für die Bundesländer öffnen und ein kreditfinanziertes Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro beschließen. Die SPD, die das schon lange fordert, jubelt natürlich und die Presse ist sich einig. Friedrich Merz, der im Wahlkampf hoch und heilig versprochen hat, die Schuldenbremse nicht anzurühren, ist wenige Tage nach der Wahl vor der SPD eingeknickt. Von Wählertäuschung und deutlicher Niederlage ist sogar die Rede. Und klar, viele Konservative waren nicht happy darüber, denn tatsächlich hat Merz hier in wenigen Tagen eine 180-Grad-Wende vollzogen. Klugerweise begründet er diese Entscheidung mit einer anderen Weltlage, nachdem Trump den ukrainischen Präsidenten Zelensky auf offener Bühne gedemütigt, der Ukraine Hilfen versagt hat und damit Europa alleine den Ball zugespielt hat.
You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us.
Aber natürlich ist dieser Grund für Merz auch vorgeschoben. War die Öffnung der Schuldenbremse nun wirklich ein massives Eingeständnis und Zugehen von Friedrich Merz auf die SPD? Ich sehe das überhaupt nicht so. Die Abmachung, Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe aufzunehmen, ist nichts, was die SPD der Union irgendwie abgerungen hätte, nur weil die Union dadurch ein Wahlversprechen gebrochen hat. Alle Experten sind sich einig, dass man in Deutschland nichts angehen kann, solange man die Schuldenbremse hat. Ob es jetzt um mehr Investitionen in die Wirtschaft oder die Stabilisierung von Sozialstaat und Rente geht. Sowohl die Union als auch die SPD hätten ohne neue Schulden überhaupt nichts machen können. Allein die Umsetzung nur des CDU-Programms bedeutet eine Finanzierungslücke von 100 Milliarden Euro. Insofern ist die Aufnahme von Schulden für beide Parteien, insbesondere für einen Kanzler, der regieren will, unerlässlich. Es ist also keineswegs der Fall, dass alleine die SPD sich beim Thema Schuldenbremse durchsetzen konnte. Merz hat sich hier selber den Arsch gerettet. Das Auseinanderbrechen der Ampel aufgrund des Geldmangels hat ihm doch deutlich gezeigt, hast du als Regierung in Krisenzeiten kein Geld, dann wird das nichts. Meine Einschätzung ist, dass der Unionsführung hier sehr gut gelungen ist, dieses Narrativ vom bis zur Schmerzgrenze gehenden, kompromissbereiten Friedrich Merz zu spinnen, der nun aber wirklich ein Entgegenkommen der SPD-Spitze braucht. Sie haben diesen künstlichen Druck geschickt hochgejazzt. Entsprechend ist die Unionsspitze in die Verhandlung gegangen. Nach Boris Pistorius war sie dabei sehr, Zitat, unangenehm und habe alles an Humanität, die Konservative mal an den Tag gelegt haben, aufgegeben. Leider hat das wohl Eindruck bei der SPD-Spitze gemacht. Insbesondere das Kapitel zu Migration ist aus einer sozialdemokratischen Perspektive meines Erachtens eine Bankrotterklärung. Ich kann das nicht anders sagen. Die Verhandler haben anscheinend mal kurz einen Blick auf Europarecht, Grundgesetz und Menschenrechte geworfen und dann gesagt:
You're broken. I don't wanna play with you anymore.
Im Aufenthaltsrecht soll künftig, Zitat, Begrenzung der Migration als Ziel formuliert werden. Bei einem Land wie Deutschland, das Migration dringend braucht, ist das, um ehrlich zu sein, so eine mittelgute Idee. Dafür möchte Schwarz-Rot Zurückweisungen an den Außengrenzen durchführen. Die pauschale Zurückweisung von Asylsuchenden widerspricht dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Zurückweisungen sind rechtswidrig. Und nicht nur gegen Europarecht, pauschale Zurückweisungen verstoßen auch gegen deutsches Recht. Artikel 16 des Grundgesetzes gibt vor, dass Geflüchtete die Möglichkeit auf ein Asylverfahren haben müssen. Demokratische Parteien der Mitte einigen sich also auf rechtswidrige Schritte gegen Geflüchtete. Das ist ganz abgesehen davon, dass es nie umsetzbar sein wird, ein fatales Signal für unsere Demokratie. Rechte Narrative und Forderungen werden damit normalisiert und auch legitimiert. Auch wenn die SPD hier ergänzt, dass Zurückweisungen nur in Zitat Abstimmungen mit den Nachbarländern vorzunehmen sind, und übrigens Österreich und Polen haben schon längst gesagt, nein, das machen wir nicht, die Wirkung bleibt fatal. Das ist der zentrale Vorwurf, den ich an diesem Sondierungspapier habe. Wie kann man angesichts einer erstarkten AfD und einer CDU unter Merz, die AfD-Punkte nahezu komplett übernommen hat, diese nun aus Sicht der SPD in einem Sondierungspapier auch noch legitimieren? Merz setzt mit der SPD durch, was er im Februar noch gemeinsam mit der AfD im Bundestag durchsetzen wollte. Das ist aus Sicht der SPD nicht nur unglaubwürdig, sondern vor allem fahrlässig und brandgefährlich. Einen größeren Gefallen hätte man Alice Weidel für 2029 meines Erachtens nicht machen können. Diese AfD-Leitforderungen im Sondierungspapier gehen weiter. Ein Satz, den die meisten vermutlich überlesen haben, ist in Zeile 323. Zitat, aus dem Amtsermittlungsgrundsatz muss im Asylrecht der Beibringungsgrundsatz werden. Im Asylrecht gilt bisher der Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, alle nötigen Tatsachen und Beweise für das Verfahren muss die zuständige Behörde beschaffen und beachten. Für Thomas Oberhäuser vom Deutschen Anwaltsverein ist diese Abkehr, Zitat, hochgradig unseriös und ein Widerspruch zu den Grundsätzen des Grundgesetzes. Zusammen mit der Abschaffung eines Pflichtverteidigers für Geflüchtete in den Verfahren wird dies strukturell zu unfairen Amtsentscheidungen führen. Union und SPD wollen außerdem die freiwilligen Aufnahmeprogramme beenden, zum Beispiel die Aufnahme aus Afghanistan. Für dieses Programm wurden 38.100 Afghanen identifiziert, die der Bundeswehr als Ortskräfte gedient haben oder sich für ein demokratisches Afghanistan eingesetzt haben, sprich Menschen, die von den Taliban bedroht sind. Von diesen Menschen wurden erst 26.000 nach Deutschland geholt. Tausende warten überhaupt noch auf die Zusage, kommen zu können. Die Einigung von Union und SPD setzt diese Menschen der Willkür der Taliban aus. In Syrien verübten gerade erst Islamisten brutale Massaker an der alevitischen Zivilbevölkerung. Dahin soll jetzt auch abgeschoben werden. Eine moralische Bankrotterklärung, wenn ihr mich fragt. Und weil ja auch viel von Islamismus in Deutschland gesprochen wird, zentral, um Radikalisierung zu verhindern, übrigens gilt das für alle Formen des Extremismus, ist eine gute soziale Einbindung, insbesondere durch die eigene Familie. Und deshalb gilt der Familiennachzug als ein wesentlicher Beitrag zur Integration. Da sind sich alle Expertinnen einig. Und genau diesen Familiennachzug wollen Union und SPD jetzt auch einstellen. Und das ist auch deshalb so absurd, weil Union und SPD sich hinstellen und sagen, sie wollen die angebliche irreguläre Migration bekämpfen und dann kappen sie mit der Beendigung der Aufnahmeprogramme und des Familiennachzugs die wenigen legalen Wege für Kriegs- und Bürgerkriegsgeflüchtete. Das treibt noch mehr Menschen auf lebensgefährliche Fluchtwege und das ist ein unverantwortlicher Umgang mit Menschen auf der Flucht. Und wo wir gerade bei Extremismus sind. Wenn der Verfassungsschutz Doppelstaatler als Extremisten einschätzt oder als Antisemiten, dann soll ihnen nach dem Sondierungspapier die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden können. Erstens, diese Definition ist sehr unklar. Gerade in den letzten Jahren wurde am Beispiel der IRA-Definition für Antisemitismus heftig und kontrovers darüber gestritten, wo Antisemitismus anfängt und wo er auch endet. Es ist richtig, gegen Extremismus und vor allem auch gegen Antisemitismus vorzugehen, aber nicht, wenn das bedeutet, dass wir Bürger in deutsche erster und in deutsche zweiter Klasse aufteilen. Während sich manche ungeniert extremistisch und antisemitisch äußern können und dabei ihren Pass behalten, kann er anderen entzogen werden. Das Grundgesetz ist hier übrigens sehr eindeutig und setzt dem Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit verdammt hohe Hürden. Und dennoch sendet auch diese Einigung ein fatales Signal in unsere Migrationsgesellschaft. Die Taz-Autorin Fanas Nasiri Yamini hat in einer Kolumne ein ganz passendes Zitat dazu geschrieben. Ich lese mal vor. Was bleibt von unserer Heimat, die man verlieren kann? Nichts außer Angst. Angst, nicht dazuzugehören. Angst, dass die eigene Existenz ein Luxus ist, die bei Fehlverhalten genommen werden kann. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie anspruchsvoll und auch schwer Koalitionsverhandlungen sein können. Und ja, es liegt in der Natur der Sache, dass Verhandlungen zwischen Parteien Kompromisse erforderlich machen. Aber Menschenrechte, Europarecht und Grundgesetz sind keine Themen, bei denen man Kompromisse machen kann. Entweder achtet und schützt man sie oder nicht. Und deshalb ist ein Kompromiss zum Fusionsreaktor, der auch totaler Quatsch ist, nicht gleichzusetzen mit einem Kompromiss zur pauschalen und damit rechtswidrigen Zurückweisung von Geflüchteten. Wenn Demokraten demokratische Grundfeste nicht mehr schützen, wer soll das dann machen? Und wie sollen sich die Demokraten dann noch glaubhaft gegen die rechtsextreme AfD positionieren können? Ihr seht, ich bin maximal kritisch mit diesem Ergebnis und halte es auch für wichtig, diese Kritik am Sondierungspapier und auch an den eigenen Spitzenleuten klar zu äußern. So geht das nicht. Und bevor ihr jetzt schreibt, tritt aus der Partei, wechsel die Partei, nein, genau das mache ich nicht. Auch wenn ich diese Entscheidung der Parteispitze ablehne, es ist auch meine Partei, es sind auch meine Grundwerte und die überlasse ich nicht widerspruchslos denjenigen, die sie nicht in der Form achten, wie ich es mir gewünscht hätte. Und deshalb hört bitte auf, progressiven Sozis zu sagen, sie sollen austreten. Gerade die, gerade jetzt, gehören massiv supported. Ich bin gespannt, was die nun laufenden Koalitionsverhandlungen an Änderungen und hoffentlich auch an Verbesserungen des Sondierungspapiers mit sich bringen. Klar ist, so wie das Sondierungspapier ist, kann es nicht bleiben. Wir machen an diesem Punkt einen Cut und schauen in den kommenden Wochen genau hin, was sich hier in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD noch bewegt. Dabei schauen wir auch verstärkt auf die Themen Soziales, Rente, Verteilungsgerechtigkeit und ob es wirklich zur Öffnung der Schuldenbremse mit Zustimmung der Grünen gekommen ist. Das war's für heute mit Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Folgt mir gerne hier auf YouTube und klickt auf die Glocke. Auch über eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens freue ich mich sehr. Folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok für noch mehr Content zu den Themen Demokratiestärkung und die Gefahren durch Populismus und Rechtsextremismus. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns. Ciao.